und willkommen bei «Anders kompliziert». Das ist der Podcast von der Aargauischen Naturforschenden Gesellschaft. Ich bin der Andrin. In dieser Episode unterhalte ich mich mit dem Professor Dr. Dr. Urs Nickli. Er ist Agronom, Vordenker vom biologischen Landbau und von 1990 bis 2020 Direktor vom FIBL. Das FIBL ist das Forschungsinstitut für biologische Landwirtschaft im Aargauischen Frick. Der Urs Nickli ist Autor von zahlreichen wissenschaftlichen Publikationen rund um das Thema Landwirtschaft und hat im 2021 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel «Alles satt – Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen». Auf das Buch und seine These werden wir auch eingehen, aber leider lange natürlich Zeit in diesem Podcast nur zum an der Oberfläche kratzen. Darum empfehle ich euch natürlich die Lektüre, zum selber lesen oder vielleicht auch unter den Christbaum. Auf jeden Fall viel Spass beim Zuhören. Herr Nickli, willkommen beim Podcast «Anders kompliziert». Vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen.
Ja, ist gerne, Herr Wacker.
Ich würde gerne eigentlich über das Buch sprechen, das im heutigen Jahr 2021 rausgekommen ist, das heisst «Alle satt, Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen». Und in diesem Buch verarbeiten Sie eigentlich Ihre jahrzehntelange Erfahrung in der Landwirtschaft und der Erforschung von der Landwirtschaft. Gerne würde ich über das Buch und natürlich Ihre These reden, die Sie drin aufstellen. Aber bevor wir anfangen, können Sie kurz, also falls das überhaupt möglich ist, Ihre bisher etwa 40-jährige Erfahrung in der Landwirtschaft zusammenfassen.
Ja, ich habe an der WTH Zürich Landwirtschaft studiert. Bin leidenschaftlicher Pflanzenbauer gewesen damals und bin dann nach 5 Jahren bei den Eidgenössischen Forschungsanstalten für Landwirtschaft bin ich nachher als FIBL-Chef gewählt worden und hat dann natürlich meinen Horizont ganz stark erweitert. Ich bin dann in der Funktion gewesen, dass man auf allen Gebieten, wo die Landwirtschaft tätig ist, wo die Agrarforschung tätig ist, haben müssen kompetent werden. Das sind sozioökonomische Themen, das sind Themen vom Natur- und Landschaftsschutz, das sind Themen vom Pflanzenbau, von der Tierhaltung, Tiergesundheit, aber auch Züchtungsarbeit und Pflanzenschutz. In dem Sinn habe ich sehr stark profitiert, dass ich ein Generalist geworden bin und ich bin auch immer sehr stark mit meinen Wissenschaftlern in Kontakt gewesen. Das war mir ein grosses Anliegen gewesen. Und durch das bin ich nicht einfach ein Manager geworden, sondern habe probiert, das Wissen, das ständig angehäuft wird in der Agrarforschung, ist ja das sehr hoch und es wächst auch laufend, das irgendwie zu verdauen und wieder zu erzählen. Und das ist in dem Sinne eine spannende Tätigkeit gewesen. Ich habe dann auch Vorlesungen gegeben an verschiedenen Unis in Deutschland bis China und in die Schweiz und bin natürlich auch Mitglied von sehr vielen Kommissionen gesehen, überall, auch in der EU. Ich hatte sehr grossen Ehrgeiz. Das Thema Biolandbau in der Forschung, auch in die EU-Forschung, in die Programme hineinzubringen. Und dass das FIBL, das Forschungsinstitut für biologischen Landbau, auch beteiligt ist.
Das, man hört schon, das ist extrem komplex, einfach von den verschiedenen Themen, die da reinspielen, vom Anbau bis zu sozioökonomischen Themen. Ich glaube, wir kommen noch zu den einzelnen Themen auch und zu den Anbauweisen. Jetzt vielleicht zum Anfang, wenn ich das jetzt richtig verstehe, aus Ihrem Buch, ist eine These eigentlich von Ihnen, dass man könnte 10 Milliarden Menschen ernähren, dass das aber nicht nur mit Bio-Anbau geht. Das heisst, so wie man bis jetzt wirtschaftet, könnte man nicht 10 Milliarden Menschen ernähren im Fall, wenn ich das richtig verstehe. Und wenn das so ist, wo liegt das Problem heute? Wieso könnte man das nicht jetzt?
Ja, wir können auch heute schon nahezu 10 Milliarden Menschen ernähren. Das Hauptproblem ist, dass wir sehr viel Lebensmittel verschwenden und dass wir vor allem in den westlichen Ländern einen viel zu hohen Fleischkonsum haben. Das Tier ist an und für sich ein schlechter Konverter von pflanzlichem Material zu menschlicher Ernährung. Es ist eine Zwischenstufe, wo eigentlich ein Kalorien- und Proteinvernichtungsapparat ist. Also in dem Sinn, wenn man es würde vernünftig ernähren, könnte man problemlos 10 Milliarden Menschen ernähren. Also in dem Sinn ist es, bin ich relativ optimistisch, dass man unter Zwang, unter stärkerem Zwang könnte das tatsächlich schaffen.
Also wenn man wirklich, sage ich mal, böse Problem hätte, könnte man das machen, indem man zum Beispiel weniger tierische Produkte isst und versucht, den Food Waste ein bisschen zurückzunehmen. Das wäre
Ja,
eigentlich.
in der Wissenschaft ist es eigentlich gang und gäbe oder allgemein Wissen, dass man mit irgendwie im Bereich, also vor allem im Westen, wo die Fleischkonsum sehr hoch ist, wenn man, dass man wird mit 60, 70% weniger Fleisch, es geht also nicht um eine vegane Diät, es geht um deutlich weniger, also ganz deutlich weniger Fleisch könnte man die Menschheit ernähren. Und dass man Lebensmittel richtig verschwendet. Also es geht auch nicht um Rüstabfälle, die auch in der Verarbeitungsindustrie entstehen. Es geht aber auch nicht darum, dass wenn bei der Landwirt irgendwo etwas misslingt, also Äpfel, die Schorflecken haben oder so, sondern richtig Verschwendung, das, was man einkauft, als qualitativ hochwertige Lebensmittel, dass das am Schluss im Kübel landet. Wenn man das würde halbieren, das sind auch etwa 15% von allen Lebensmitteln, dann wären fast alle Probleme gelöst, aber doch nicht ganz alle.
Okay, es klingt so einfach, aber in dem Fall, also wahrscheinlich ist es nicht so einfach, sonst hätte man es schon lange gemacht, wenn man so einfach könnte Food Waste verhindern.
Ja, es ist natürlich so, wir leben nicht in einer Diktatur. Also in dem Sinn, Änderungen vom Ernährungsverhalten, ich glaube, das ist etwas vom Schwierigsten, wo überhaupt müsste angegangen werden. Weil das sieht man auch aus sozial-psychologischen Forschungstätigkeiten. Dass zum Beispiel der Mensch, wie er als Kind ist, also schon in einem relativ jungen Stadium, dass man das nachher kaum mehr kann korrigieren kann. Das ist eigentlich ein Mehrgenerationen-Effort, den man da muss machen muss, dass man Ernährungsverhalten kann ändern kann. Und Ernährung hat ja auch sehr viel mit Bequemlichkeit zu tun, mit Lust. Und in dem Sinn, bis dahin sind alle Bemühungen, das Ernährungsverhalten wirklich substanziell zu ändern, sind völlig gescheitert. Und darum tue ich mich ab und zu auch kritisch gegenüber dem Biolandbau äußern, wo ja eigentlich eine Extensivierungsstrategie ist. Also aus ökologischer Sicht würde der Biolandbau sehr viel bringen. Aber das funktioniert nur im Paket mit weniger Fleisch essen und Food Waste reduzieren und eine Paketlösung anzubieten. Das ist einfach extrem schwierig. Und darum kommen natürlich nachher Technokraten und sagen, wir müssen ganz einfach mehr produzieren.
Also ich bin nicht im Klaren gewesen, dass man es wirklich so über mehrere Generationen Essverhalten wie so antrainiert, die schwierig zum Wegbringen sind. Das ist interessant. Ich glaube, es ist eben auch, dass es so etwas wie ein Nudging muss geben, also so ein gewisses Drücken in eine bestimmte Richtung, dass man die Leute, also wie, eben nicht, man kann sie nicht zwingen, aber so ein bisschen in die richtige Richtung lenkt durch bestimmte Vorgaben. Ich weiß nicht genau, wie das nachher funktioniert. Ist das so eine Idee?
Ja, also die Lösungen zu finden, das ist, glaube ich, das ist die Herausforderung, die wir ganz grundsätzlich haben heute. Politisch, sowohl landwirtschafts- wie ernährungspolitisch, aber auch in der Wissenschaft, was hat man für Instrumente, dass Menschen ihr Ernährungsverhalten ändern. Und man kommt natürlich immer dazu, die Leute müssen mehr Informationen haben und man muss das an die Schulen bringen. Aber häufig wissen die Leute sehr wohl, was eigentlich das Problem ist. Und wir sind ja in einer totalen Informationsgesellschaft. Und das bedeutet, die Frage muss man sich können stellen, bringt wahnsinnig viel mehr Wissen tatsächlich das Verhaltensänderung in der Ernährung oder nützt das einfach nicht mehr? Und da kommt man natürlich auf einerseits auf mehr Vorschriften. Unsere Politik ist eigentlich verantwortlich für eine gesunde Ernährung. Und das ist sicher eine extrem fleischbetonte Ernährung, ist nicht gesund. Und zweitens ist unsere Politik verantwortlich oder die Administration für den Umweltschutz. Und schlussendlich sind wir auch eine solidarische Weltgemeinschaft. Das heißt, wir müssen uns auch darum kümmern, dass Länder im globalen Süden genügend Lebensmittel haben und die Mitverantwortung. All das bringt einem dazu, dass man vielleicht muss auch weniger freiwillige Massnahmen ergreifen. Man kann zum Beispiel Gesetze verändern, dass zum Beispiel sowohl in der Landwirtschaft wie in der Ernährung, dass gewisse Verhaltensweisen teurer werden. Also da kann man zum Beispiel eine Abgabe auf Stickstoff in der Landwirtschaft, eine Abgabe auf Pflanzenschutzmittel in der Landwirtschaft, das ermöglicht ja die intensive Produktion, die sehr hohe Produktivität. Oder wir reden auch über Fettsteuer oder Energiesteuer und andere Maßnahmen. Das wären gesetzliche Maßnahmen. Und man kann auch die Lebensmittelketten kann man auch verpflichten, zum Beispiel, dass man alles daran setzen, um den Abfall zum Beispiel zu minimieren. Man kann auch technologische Lösungen anbieten, dass man konsequent alle Lebensmittelabfälle wieder in den Kreislauf hineinbringt, und zwar nicht über Vergasen, also Energie zu produzieren, und auch nicht über Kompostieren, sondern dass man das wieder mit der Säure verfüttern kann. Oder wenn man das aus Angst vor BSE, wo heute eigentlich technisch gelöst ist, nicht will, könnte man es auch über Insekten wieder in die Ernährung einführen. Es gibt da ganz unterschiedliche Ansätze, wo alle wissenschaftlich noch weiter entwickelt werden müssen. Aber man kann es auch eventuell machen, indem was man eben so einen sanften Druck, Nudging heisst ja, sanft in eine Richtung schubsen macht. Und da haben wir natürlich heute wahnsinnig viel mehr Möglichkeit, indem was jeder Mensch über das Handy permanent erreichbar ist. Das heißt, man kann das Handy auch nutzen als Einkaufsführer. Das würde zum Beispiel heißen, das Handy weiß ja, ich habe einen Zwei-Personen-Haushalt oder einen Drei-Personen-Haushalt oder ich bin alleinstehend. Und dann können sie einem auch durch die Läden durchführen, dass man vernünftig einkauft, dass man auch gesund einkauft. Andere Möglichkeiten wären, dass die Jugendlichen von heute zum Beispiel immer, wenn sie gehen essen, dann sie ihre Teller fotografieren und schicken das allen Freunden. Und das iPhone oder das Handy könnte ich sofort eigentlich einblenden, wie der Umwelteffekt von dem Teller ist, wie der Gesundheitswert von dem Teller ist. Und das wären vielleicht dann Informationen, die zu einer langsamen Veränderung würden führen.
Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, ist eigentlich, es gibt ganz viele verschiedene Ansätze, wo man müssten machen. Und leider ist es nicht so, wie die Technokraten denken, man kann einfach mehr produzieren und dann ist das Problem gelöst im Fall. Und ich glaube, wenn man von dem mehr produzieren schwätzen. Da würde ich jetzt ganz gerne über die verschiedenen Anbauweisen eigentlich noch schwätzen. Und zwar ist jetzt eben am Fippel sind ja unterschiedliche Anbauweisen auch verglichen worden. So möchte ich das verstehen, sind konventionell, biologisch und biologisch-dynamische Anbauweisen verglichen worden und geschaut worden, wie verhält sich denn der Boden, die Biodiversität und auch der Ertrag. Können Sie ganz kurz erklären, was ist genau der Unterschied zwischen den Anbauweisen? Wie muss ich das verstehen?
Ja, konventionelle Landwirtschaft ist das, konventionell oder auch integriert in Landwirtschaft ist das, was heute immer noch Standard ist in der Schweiz. Der Bund hat gewisse Vorschriften, das ist genannt ökologischer Leistungsnachweis, das ÖLN, das ist eine minimale Ökologisierung, die heute jeder Landwirt in der Schweiz muss machen. Und daneben gibt es den Biolandbau. Das ist eine Philosophie, die jetzt mittlerweile fast 80 bis 100 Jahre alt ist, je nach Quelle, die man anschaut. Ist also auch nicht mehr so neu, sondern ist eigentlich in den letzten 20 Jahren sehr viel stärker geworden, nachdem man sehr lange vor sich hergedümpelt hat. Und der Biolandbau hat von Anfang her auf Pflanzenschutzmittel, chemische Pflanzenschutzmittel, also einfach gesagt Pestizid und Herbizid, also auch Unkrautvertilger, verzichtet. Er hat auch auf Dünger, Handelsdünger verzichtet, wo ja aus Erdöl oder Erdgas produziert wird, und hat das durch Kreisläufe ersetzt. Das heisst, man hat aus der Viehhaltung, aus dem Mist, hat man wieder einen guten Dünger oder auch einen Kompost gemacht. Man hat auch die Ernte-Rückstände verkompostiert und hat so einen Nährstoffkreislauf angebracht. Man hat Bodenfruchtbarkeit aufgebaut und man hat einen ganz eigenen Pflanzenschutz mit möglichst natürlichen Mitteln. Also das sind zum Beispiel Nützlinge, wo man ausbringt, wo Schädlinge regulieren. Oder man kann auch Pflanzenextrakt, wo eine gewisse Wirkung haben auf Pflanzen, indem man sie Pflanzen stärken oder indem man sie ein Fungizid, die Wirkung haben, also zum Beispiel ein Pilz, der sich auf dem Blatt ausdehnt, dann bekämpfen. Es gibt ganz unterschiedliche natürliche oder halbnatürliche Substanzen. Und das sind die Errungenschaften vom Biolandbau. Und der Biolandbau hat eigentlich immer darauf gesetzt, dass man robuste Sorten und nicht Hochertragssorten anpflanzt. Man hat sehr viel mechanisch gemacht, also zum Beispiel Unkrautbekämpfung hat man mittlerweile sehr ausgeklügelte Geräte entwickelt, die mechanisch entfernen. Und man hat auch immer eine sehr gute Fruchtfolge. Das heisst, die gleiche Kultur ist immer in einem sehr weiten Abstand über 2, 3 Jahre erst wieder gepflanzt worden. Und man hat durch das auch Ruhephasen im Boden, wo sich Schädlinge oder Schadenregen nicht ausdehnen konnten. Und Tiere haben als Düngerlieferant immer zum Biobetrieb gehört. Und in dem Sinne, der Biolandbau ist eine hervorragende, in vielen Bereichen traditionelle Landwirtschaft, wo man, bevor man alle die chemischen Tricks gekannt hat und die zusätzlichen Dünger gehabt hat, wo die Pflanzen angetrieben hat, wo dann schon funktioniert haben. Und von dem her gesehen, der Biolandbau ist eigentlich aus meiner Sicht im 20. Jahrhundert die wichtigste Weiterentwicklung von der modernen Landwirtschaft geworden, weil er Chemie und Dünger, wo mit Erdöl produziert worden ist, indem er das ersetzt hat durch ein Verständnis für die Ökologie, für Biologie. Also eigentlich chemische Prozesse oder sehr viel Input, Betriebsmittel, die in Betrieb reingeflossen sind, ersetzt hat mit vielen natürlichen Regulierungsmöglichkeiten.
Und Bio ist ja relativ klar definiert, wie ich das verstehe. Also es ist nicht einfach, man kann machen, was man will, sondern es ist wirklich jetzt das Handbuch sozusagen.
Ja, das ist, es gibt von Anfang her hat es relativ strenge Richtlinien gegeben. Weil der Biolandbau ist in den 60er, 70er Jahren natürlich unter Druck gestanden, zu sagen, was er eigentlich will. Und er hat sich auch immer wollen abgrenzen von der konventionellen Landwirtschaft. Er wollte zeigen, wir sind besser. Und durch das hat man sich ganz klare Richtlinien gegeben. Und die Richtlinien müssen auch auf allen Betrieben eingehalten werden. Das sind Vorschriften und Verbot, Gebot und Verbot. Und das ist dann auch von den 80er Jahren her, vom letzten Jahrhundert, hat es dann auch Kontrollen gegeben, also Kontrolleure, die das die Haltung überprüft haben. Und heute gibt es ganz moderne Zertifizierungssysteme, wo im Konsument, also im Handel und im Konsument klare Garantien können abgeben. Es ist so produziert worden.
Okay. Und ich da ganz kurz zum biologisch-dynamisch, wo ich glaube auch noch angeschaut worden ist, ist eigentlich ähnlich wie biologisch mit, sage jetzt mal, noch einer esoterischen Komponente dazu sozusagen.
Ja, das ist eigentlich mehr oder weniger identisch. Aber es sind tatsächlich, der Rudolf Steiner ist ja ein Esoteriker gewesen und hat teilweise ein alternatives Verständnis gehabt vom Leben und auch von der modernen menschlichen Gesellschaft und hat das relativ konsequent durchgezogen und das hat dann bewirkt, dass sein unterschiedliche Verständnis von Natur, aber auch wie der Mensch eingebettet ist, zum Beispiel auch in kosmische Kräfte, wo man ja zum Beispiel bei Flut und Ebbe sieht, wie die verschiedenen Planeten auf die Erde einwirken. Er hat das alles sehr stark weitergetrieben. Und in dem Sinn, der biodynamische Bauer hat auch noch sehr starke Ideen. Ja, man kann nicht sagen, ideologische oder philosophische Basis, die außerhalb der modernen Landwirtschaft ist.
Und jetzt ist es so, dass mir verstanden viel Forschung gemacht ist worden in der Bio und im Vergleich mit anderen Landschaften oder Anbauweisen. Und das ist jetzt sozusagen das Fazit, wenn man das anschaut, wenn es darum geht, mit dem Ertrag und wie geht es am Boden und der Biodiversität nachher im Vergleich.
Also ich bin ja 1990 in Biolandbau eingestiegen, wo ich Leiter geworden bin vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau. Ich habe zwar schon relativ viel gewusst über den Biolandbau, aber ich bin aus einer konventionellen Ecke gekommen, von einer konventionellen Landwirtschaft. Und also mein Eifer damals und meine grosse Motivation war eigentlich, dass man die Probleme, die der Biolandbau hat, mit mehr Forschung alle lösen kann. Und ein Problem ist, dass der Biolandbau 20 bis 30% weniger Ertrag abliefert. Und in einer Welt, wo man sagt, man braucht viel mehr Lebensmittel, ist das natürlich eigentlich eine schlechte Voraussetzung. Und die 30 Jahre lang, wo ich intensiv dürfen die Forschungsagenda bestimmen vom FIBEL, aber auch auf einer europäischen Ebene können dafür kämpfen, dass immer mehr Forschungsgelder in Biolandbau hineinfließen. Und das ist ja mittlerweile 100 oder 200 fach höher als in den Anfängen. Oder? Es ist mittlerweile substanziell viel Geld, das in Bioforschung hinein, fließt. Man merkt einfach, man kann die Systemgrenzen, die engen Begrenzungen, wo sich der Biolandbau selber auferlegt, kann man kaum überwinden. Eigentlich der Abstand zum Beispiel in der Produktivität ist mehr oder weniger in den letzten 30 Jahren gleich geblieben. Also man konnte nicht aufholen. Und was man hat können, die Bioprodukte sind mittlerweile genauso perfekt wie die konventionellen Produkte oder die IP-Produkte. Also man hat viele Probleme können in den Griff bekommen. Es gibt keine scharfen Äpfel mehr, also Äpfel mit Flecken. Und der Salat sieht auch wunderbar gesund aus. Und vor allem haben wir viele Probleme können lösen. Aber es ist immer noch deutlich weniger Ertrag, den ein Biofeld abliefert. Und von dem her gesehen, habe ich auch ab und zu gesagt, es braucht. Also entweder muss der Biolandbau seine eigenen Restriktionen überdenken, wo einfach bewirken, dass das System nicht kann quasi explodieren. Also produktiver werden oder wir brauchen neben Biolandbau eine andere Nachhaltigkeitsstrategie. Also wir müssen ökologisch nachhaltiger produzieren, wir müssen aber auch zum Beispiel tiergerecht produzieren. Das ist auch ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen. Aber wir müssen genug Lebensmittel produzieren. Und wir können nicht quasi eine Elitegesellschaft nur ernähren. Und das Anliegen hat dazu geführt, dass ich auch außerhalb vom Biolandbau andere Strategien am Ausprobieren bin.
Also ganz kurz, das heisst, der Ertrag ist weniger, 20 bis 30%, aber natürlich eben ist es besser für den Boden und nachhaltiger als konventionelle Landwirtschaft. Okay. Und dann kommt in dem Fall jetzt die Agrarökologie ins Spiel. Ist das der Begriff, was ich denke, ist Zukunft? Können Sie den noch kurz erklären?
Die Agrarökologie ist so ein übergeordneter Begriff. Also man probiert das Verständnis von Landwirtschaft und Natur und natürliche Regelmechanismen zu verteufeln und probiert das auch in Praxis umzusetzen. Also das sind verschiedene Techniken, wo alle sehr naturfreundlich sind und also wo nicht die natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft und Biodiversität verbrauchen. Wir brauchen die Ressourcen, ja, die natürlichen Ressourcen, sonst ist Landwirtschaft nicht möglich, aber man kann die aber nachhaltig brauchen, heisst, dass sie eben nicht weniger werden, dass der Boden, die Bodenfruchtbarkeit nicht abnimmt, dass Biodiversität hoch bleibt, dass das Klima, die Luft nicht belastet wird mit Treibhausgas oder dass Wasser nicht belastet wird durch Stickstoff oder durch Pestizide und dass Biodiversität eben auf einem relativ hohen Level bleibt. Und der Biolandbau ist eigentlich eine von den agrarökologischen Methoden, aber es gibt eben auch andere, das würde ich definieren, dass man Methoden vom Biolandbau, die ich vorher kurz beschrieben habe, dass man das wird viel liberaler, freier anwenden und kombinieren, auch mit gewissen modernen Technologien in der Pflanzenzüchtung. Es gibt ja auch im Pflanzenschutz gibt es ja mittlerweile phänomenale Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass man heute mit Roboter oder mit GPS, kameragesteuerten Maschinen, dass man praktisch einzelne Unkräutli tut, ansprayen mit einer winzigen Menge Herbizid. Und zwar nur die grüne Blattfläche, nicht eine Flächenspritzung auf dem ganzen Acker. Und das wird natürlich die sehr gezielte Anwendung dank der modernen Technologie die Pestizidanwendungen im Fall jetzt von Herbizid, aber auch von anderen, wird massiv reduzieren. Also das ging bis 80, sogar 90% von der ganzen Chemie müsste nicht mehr ausgebracht werden. Und das wäre ein enormer Ökologisierungseffekt. Und das heisst, in dem Sinn bringt unter Umständen in Zukunft so eine Technologie mehr, als wenn man einfach etwas total verbietet. Mhm. Und das ist eigentlich die Art und Weise, wie man in der Agrarökologie auch moderne Technologien könnte zulassen. Also Technologien von der modernen, intensiven Landwirtschaft, dass man sie eben nicht grundsätzlich verbietet, sondern so gezielt einsetzt, dass sie den Ertrag können halten, garantieren, aber der Umweltschaden absolut minimal wird.
Mhm. Hat sie das Bild, dass man ein bisschen davon loskommen von dem künstlich-natürlich? Weil, ich meine, man muss die Vorteile sozusagen brauchen vom biologischen Anbau, aber eben auch halt Vorteile vom konventionellen. Und da kommt halt auch Künstliches dazu, sage ich jetzt mal. Und das ist nicht immer nur das Beste, das, was natürlich ist, sozusagen. Da muss man eine Kombination finden, oder?
Ja, der Biolandbau ist ja auch meilenweit von der Natur entfernt. Jede moderne Landwirtschaft, das hat nichts mit Natur zu tun. Unsere Natur, also das ist ja nur in den Tropen, wo man so das Bild hat vom Paradies, wo quasi Früchte und einem ins Mu hineinwachsen. Und auch dort hat es nicht gestimmt. Also das heisst, Landwirtschaft ist schätzungsweise 10.000 bis 15.000 Jahre lang eine kulturelle Entwicklung. Die Landwirte sind immer extrem aktiv und erfinderisch gewesen. Mhm. Um mehr Land, um mehr zu produzieren, um einfacher zu produzieren, mit weniger Handarbeit, und haben immer laufend System vereinfacht, System Natur vereinfacht, so dass es dem Mensch dient. Also Landwirtschaft ist eine gewaltige kulturtechnische Entwicklung der Landwirte. Und später haben die Landwirte das den Agrarforscher etwa vor 100, 150 Jahren abgegeben. Und das hat noch zu einer weiteren Beschleunigung geführt. Und auch bei den Pflanzen, die man isst, die haben ja nichts mit der Natur zu tun. Also wir essen heute alles Früchte, wo Getreide, Früchte, die über 10.000 Jahre hinweg selektioniert worden sind. Die Bauern haben immer die grössten Körner, die sie geerntet haben, wieder ausgesät. Und das bedeutet, dass eine moderne Gerstensorte zum Beispiel, die hat ein 100 bis 150-fach grösseres Korn als eine Wildgerste. Die findet man heute noch, Wildgerste. Und das ist quasi ein Mammutunternehmen, wenn man aus Wildgersten das Brot backen will. Also in dem Sinn, eine moderne Kulturpflanze hat sehr wenig mit der Natur zu tun. Und darum ist die Diskussion, was ist eher natürlich oder was ist künstlich, ist eine obsolete Diskussion. Und ich sage das auch im Zusammenhang mit der Nutzung von neuen Züchtungsmethoden, die heute in der Wissenschaft angewandt und anerkannt werden, wie zum Beispiel Genomeditierung. Das ist nicht der entscheidende Sprung in eine technologische Lösung. Der Sprung ist über 10'000 Jahre passiert, ganz kontinuierlich.
Nein. Aber das heißt, dann esse ich höchstens mal etwas, sage ich jetzt mal, im Naturzustand, wenn ich in den Wald gehe und ein Heidelbeere pflücke. Und sonst bin ich eigentlich, esse ich nur noch Früchte und Essen, wo schon seit Jahrhunderten gezüchtet wurde.
Ja, das ist tatsächlich so, ja.
Okay.
Also es gibt natürlich im Wald Früchte, aber auch Blattpflanzen, wo man kann essen. Also ich bin mal in der Türkei bin ich mal eingeladen worden am Schwarzen Meer von einer alten Dame im Haus, wo immer in den Wald gegangen ist. Die war eine hervorragende Köchin gewesen. Und besondere Gäste sind dort, auch reiche Leute sind dort essen bei ihr. Und sie hat immer die meisten Zutaten im Wald gesammelt. Und das ist, muss sagen, das ist absolut fantastisch gewesen. Aber wenn das alle Menschen machen würden, wären die Wälder leer gefressen.
Ich glaube, das merkt man schon, wenn man gerade ein Bild sammelt, ist es nämlich schwer, zum etwas nachzudenken. Aber das heißt jetzt, was mir jetzt gerade in den Sinn kommt, ist, es sind ja auch schon sehr viele Produkte, die wir essen, vor Jahrzehnten mit Mutagen zum Beispiel gemacht wurden oder mit verschiedenen Mutagen, chemisch oder auch andere, die auch heute noch gebraucht werden und wahrscheinlich auch sogar auch in der Bio Produktion gebraucht werden, oder sehe ich das falsch?
Ja, eben, die Mutagenese ist eigentlich ein wichtiger Schritt in der Züchtung gewesen. Das ist im Prinzip Mutagenese bedeutet eigentlich, dass man das Genom von der Pflanze tut, die genetischen Eigenschaften von einer Pflanze tut erhöhen. Und der genetische Pool grösser machen und dort so, dass so neue Eigenschaften, wo man nachher wieder kann, weiter rausselektionieren hat. Das hat man vor 30 Jahren zum Teil mit Bestrahlung gemacht. Ionenbestrahlungen. Und man hat nachher das mit Chemie gemacht. Mit starken Chemikalien hat man Pflanzen behandelt, so dass das Genom sich verändert hat. Und nachher hat man geschaut, welche von diesen Veränderungen kann man tatsächlich nutzen. Das ist eine 35-jährige Technik, die man immer angewandt hat. Es gibt auch viele moderne Sorten, die heute noch auf dem basieren, weil das sehr erfolgreich war. Und auch im Biolandbau gibt es noch solche Sorten, die man nutzt. Aber der Biolandbau selber hat dann gemerkt, wenn man das konsequent anwenden will, dass man eben die ganze Mutagenese, die genetischen Veränderungen, die quasi so schockartig ausgelöst wird, wenn man das nicht will, auch mit den modernen Züchtungsmethoden, wo man ja das Ganze sehr viel gezielter macht. Aber es ist ein starker Eingriff, dass man das, wenn man das nicht will, muss man wieder zurückgehen zum Kreuzen von Pflanzen. Und da nimmt man unterschiedliche ältere Pflanzen, tut das miteinander kreuzen und schaut, was aus dem entsteht. Man weiß mittlerweile, hat man so viele Informationen, dass wenn man zwei ältere Pflanzen miteinander kreuzt, dass man kann gewisse Prognosen machen oder dass man die Kreuzungen gezielt kann machen. Und der Biolandbau selber ist wieder zu der eher traditionellen Züchtung zurückgegangen und probiert aus, wie weit dass sie mit dem kommen.
Was ich jetzt noch gerne würde fragen, ist auch ein bisschen, was können wir machen? Oder was können die verschiedenen Stakeholders, sage ich mal, in der ganzen Landwirtschaft machen? Jetzt gerade bei den Konsumenten, wir sind ja alle, Konsumenten mit Essen. Was können wir machen? Und denken Sie jetzt, dass die Menschen genug offen sind, jetzt auch für, sagen wir mal, so neue Züchtungsmethoden mit Genomeditierung? Oder ob es da andere Wege gibt, was man als Konsument kann steuern.
Also, was ich mache, ist, dass ich relativ konsequent Bioprodukt, weil da mache ich sicher nichts falsch, obwohl man auch mit dem Biolandbau einiges kann falsch machen, aber ich mache vermutlich am wenigsten falsch und das finde ich mal gut. Grundsätzlich ist es natürlich so, dass eben, wir müssen die Ernährung angehen. Wir können mit der Ernährung ändern. Und diese Massnahmen könnte man relativ rasch auch gewisse Fortschritte machen. Eine Massnahme wäre zum Beispiel, dass man Gesundheitswirkungen würde aufs Produkt nicht nur draufschreiben, sondern dass man die Produkte, die eigentlich ungesund sind, auch würde belasten, finanziell. Oder auch in der Landwirtschaft, dass man Umwelteffekt, wo konventionelle Landwirtschaft hat, würde preislich aufs Produkt schlagen, so dass derjenige, wo weniger umweltfreundliche Produkte kauft und konsumiert, eigentlich teurer wird leben. Und das hat einen gewaltigen Einfluss. Das könnte man moderat anfangen. Das wäre ein Systemwechsel. Und mit der Zeit könnte man das ausbauen. Und solche Veränderungen haben in der Regel politisch einen sehr schweren Stand. Das beruht dann auch auf einer gewissen Trägheit von jedem einzelnen Bürger und von jedem einzelnen Konsument. Wir wollen nichts ändern. Und da ist es mir sehr wichtig, dass die Leute nicht nur über das nachdenken, sondern dass sie auch bereit sind auf Experimente, dass sie auch politisch sich richtig engagieren, auch in den Abstimmungen innen. Es gibt ja laufend landwirtschaftliche Initiativen, wo eigentlich zum Ziel haben, problemorientiert Fortschritte zu bringen.
Okay, und da kommen wir wahrscheinlich auch schon zu den Bauern zum Beispiel. Was können Bauern anders machen? Ich empfinde immer so, dass Bauern relativ offen sind für neue Technologien, dass aber auch meistens die Konsumenten ein bisschen eher bremsen.
Bei den Bauern hat man jetzt in den letzten 20, 30 Jahren relativ viel Polarisierung gehabt. Also die Biobauern sind die Guten gewesen und die konventionelle oder IP-Bauern, integrierte Produktion, sind eher die Schlechteren gewesen. Also ich finde es relativ wichtig, dass man die Polarisierung kann beenden kann, weil es braucht eine relativ starke Zusammenarbeit in der Landwirtschaft. Man muss auch gemeinsame Lösungen schaffen. Und es gibt nicht gute und schlechte Lösungen. Und die Landwirtschaft selber hat natürlich noch lange nicht alle Probleme gelöst. Also bezüglich Nährstoffbelastung, Intensität sind wir eine von der höchsten Intensitäten in Europa. Auch bezüglich Pflanzenschutz haben wir relativ viel Mittel, wo wir noch anwenden. Wir können sehr viel mehr für Biodiversität, für die Landschaftsqualität machen. Also es gibt verschiedene Aufgaben, die die Landwirte noch lösen müssen. Und da gibt es verschiedene Ansätze dazu. Also der Biolandbau ist einer. Und dann haben wir auch die IP Suisse. Das sind sehr engagierte konventionelle Bauern, die wirklich Fortschritte machen wollen. Und das Know-how, dass die Probleme zu lösen sind, relativ gross in der Schweiz. Wir haben auch sehr hohen Bildungsstand. Also diese Aufgaben müssen die Landwirte lösen. Und da bin ich auch überzeugt, dass sie lösbar sind.
Okay, und logischerweise kommt dann irgendwann Politik ins Spiel, und Sie haben es eigentlich
Ja.
schon am Anfang erwähnt mit Lenkungsabgaben, dass man das wahrscheinlich anders müsste organisieren. Könnt ihr etwas dazu sagen, was Politik müsste machen? Das hängt dann schlussendlich auch wieder mit uns zusammen, uns als Konsumenten bzw. Wähler.
Ja, interessanterweise ist es so, dass der Bundesrat und die Bevölkerung sind eigentlich sehr viel progressiver als zum Beispiel das Parlament. Im Parlament wird sehr viel abblockt. Neue Ideen werden abblockt. Und das ist in dem Sinn, das führt dazu, dass gute Lösungen nicht konsequent können verfolgt werden. Der Bundesrat kommt nachher mit einer relativ nur bescheidenen Vision, wie es weitergehen soll, weil das Parlament eher sehr konservativ reagiert. Und der Bauernverband hat dort auch einen starken Einfluss auf das Parlament. Also das Beharren von der offiziellen Landwirtschaft ist eigentlich stark. Und ich finde das falsch, dass man Zukunft im Beharren sucht. Also viele Landwirte wären offen für große Veränderungen und die werden ja auch kommen. Und das ist wichtig für Problemlösung.
Sehr gut. Ich glaube, das können wir als Schlusswort so stehen lassen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Nickli,
Ja.
für das Gespräch. Danke vielmals.
Thank you.